Ich will mit uns lesen aus Lukas Kapitel 10, die Verse 30 bis 35. Lukas Kapitel 10, die Verse 30 bis 35. Zu Jesus war so ein religiöser Mann gekommen und hat dann provokant die Frage gestellt, was muss ich denn tun, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote, du weißt doch Bescheid, du bist ein informierter Mann. Und dann kommt ja auch dieses Wort, du sollst, eigentlich heißt es ja im Grundtext, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt wurde ihm das ein bisschen zu eng und er stellt die provozierende Frage, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Wer ist das denn überhaupt? Und dann kommt Jesus und sagt Folgendes. Jesus nahm das Wort, also das der Mann sprach, auf. Und er sagte Folgendes, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, also den Mehraufwand an Kosten, werde ich dir bezahlen, wenn ich dann auf der Rückreise bin. So also, wenn wir uns das hier anschauen, da ist ein Mann, warum er unterwegs war, wohin er unterwegs war, steht jetzt nicht groß da geschrieben. Es steht nur, ein Mensch war unterwegs. So wie viele Menschen nun mal im Leben unterwegs sind. So wie du und ich jeden Tag auch irgendwie unterwegs sind. Dieser Mensch war unterwegs. Und er fällt unter Räuber. Er wird total ausgeplündert, übel mit Schlägen zugerichtet, halbtot, bleibt er liegen. Er ist so zerschlagen, so zerschunden, so niedergeschlagen, dass er nicht mehr in der Lage war, selber Hilfe zu holen oder an den nächsten Ort zu gehen, wo man Hilfe bekommt. Wir sehen dadurch, dass er da hilflos lag, nicht in der Lage, irgendwie sich selbst noch zu helfen, wie übel es diesem Menschen ging. Was sehr erstaunlich ist, und Jesus geht ja immer sehr direkt ins Eingemachte, möchte ich mal sagen. Da kommt so ein Priester vorbei. Und der ist ja eigentlich gerufen, ja geradezu prädestiniert, so einem Menschen zu helfen. Aber er wechselt sogar die Straßenseite und lässt ihn liegen. Nach dem Motto, was ich nicht sehe, wird es wohl auch nicht geben. Ich möchte daran erinnern, dass du und ich nach dem Neuen Testament nicht normale Gläubige sind, sondern Gott bezeichnet die Gläubigen des Neuen Testamentes als Priester. Wir sind Priester in seinem Königreich. Die Frage, wenn wir im Alltag unterwegs sind, müssen wir uns stellen, sollten wir uns stellen, wird uns sicherlich auch vom Heiligen Geist gestellt werden, spätestens einmal am Ende der Tage. Was hast du mit deinem Priesterdienst gemacht? mit deiner Aufgabe, mit deiner Berufung, Priester zu sein? Was hast du damit gemacht? Ist dir der Mensch, sind dir die Menschen, die unter die Räuber gefallen sind, sind sie dir gleichgültig? Wechseln wir auch die Straße, wenn jemand in Not geraten ist? Oder der Levit, in dem Fall ja auch jemand, der im Haus Gottes Dienst tat. Und wir können als Priester Gottes, als Diener, Dienerinnen Gottes, Priesterinnen Gottes, wir können so sehr beschäftigt sein, auch mit dem Haus, dass wir die unter die Räuber gefallenen absolut ignorieren, vielleicht sogar, weil es ja unangenehm werden könnte, unangenehm sein könnte, dem einfach aus dem Weg gehen. Ich will mir das gar nicht anschauen. Weil wenn ich diesem blutüberströmten Menschen da beistehe, wenn ich ihm helfe, dann werden meine eigenen Klamotten ja auch dreckig. Außerdem komme ich zu meinen Terminen, die ich ja habe, komme ich zu spät. Außerdem, was mache ich mit ihm, wenn er jetzt in seiner Not da liegt? Alleine helfen kann er sich nicht. Wir haben hier gesehen bei diesem Samariter, er war ja ein Geächteter, denn Juden hatten keine Gemeinschaft, keine Beziehung mit den Samaritern. Das war für sie ein unreines Volk. Ein Jude ging auch nicht, was der nächste Weg wäre, wenn er von Jerusalem nach Galiläa ging. Er ging nicht durch das Gebiet von Samaria oben rüber. Nein, ich gehe doch nicht durch ein Gebiet, wo so schmutzige, dreckige Leute leben, solche Gottlosen. Ich werde nicht dorthin gehen, wo diese Gottlosen leben. Sondern sie gingen entweder am Meer entlang oder durchs Jordantal. Sie wichen dem aus. Sie wichen anderen Menschen aus. Also dieser Samariter, er kommt und er kümmert sich um diesen Menschen, der dort geschlagen ist. Und wir lesen hier, er goss Öl und Wein darauf. Und dann hat er am folgenden Tag, zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt. 2 Denare, das war eine Menge Geld. 1 Denar war ein Tagesverdienst. Für 1 Denar musste man in der Zeit einen ganzen Tag ganz ordentlich schaffen, teilweise schuften. Und er gab ihm das Geld von 2 Tageseinnahmen diesem Wirt und sagt, kümmere dich bitte um diesen, der in Not ist, pflege ihn, versorge ihn und ich werde auf der Rückreise vorbeikommen. Sollten irgendwelche Mehrkosten entstanden sein, ich werde es bezahlen. Ich bezahle es. Er goss Öl und Wein in seine Wunden. Wir werden das später nochmal anschauen. Und brachte Heilung in ihn. Das Wort Öl wurde früher Eleion, das war Öl, Olivenöl, ursprünglich nur Olivenöl. Später in der Bibel wird es genannt, das Öl auch oder in Verbindung, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Da heißt es Eleion Egalasios, überschäumendes Öl, das Öl der überschäumenden Freude. Das Öl der überschäumenden Freude. Ich habe heute Abend an 2 Gruppen mich zu richten. Die erste Gruppe, das ist die Gemeinde. Für uns die Frage, und die habe ich auch eingangs schon gestellt, wie gehen wir um mit Menschen, die in Not sind? Wir lesen von diesem Samariter, er wurde innerlich bewegt, das sagt uns erstmal nicht viel aus. So, in der Bibel heißt dieses innerlich bewegt, immer wenn du innerlich bewegt liest, dann steht dort im Grundtext, Jesus wurde zum Beispiel innerlich bewegt, da steht, es zerreißt mir vor Schmerz über diese Situation, über diesen Umstand, dass es diesem Menschen so schlecht geht, es zerreißt mir die Eingeweide. Die Erklärung des griechischen Wortes ist auch so, es ist, als würde jemand in deinen Bauch passen, deine Eingeweide herumdrehen und daran rumreißen. So einen Schmerz über die Not von Menschen, die in Not sind. Das ist natürlich eine ganz klare Anfrage, auch an unsere Gemeinde und auch an einen Appell. Nicht nur an unsere Gemeinde, sondern an die Gemeinde Jesu Christi insgesamt. Und ich will das ein bisschen jetzt auf uns beziehen, gemeindemäßig, gläubigemäßig. Jesus ist dieser barmherzige Samariter. Er hat gesagt immer wieder, ich habe euch ein Beispiel gegeben, folgt meinem Beispiel. Und doch bei dem Lesen des Textes und bei der Vorbereitung des Textes, da wurde mir etwas ganz klar. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, irgendjemanden zu heilen. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann keinen gesund machen. Ich kann ein Fass Olivenöl kaufen, es über dich schütten, du wirst trotzdem krank bleiben. Ich kann ein Fass Wein über dir auskippen, trotzdem wirst du davon nicht gesund werden. Egal, wie ich mich also auch anstrenge, ich selber kann an dir keine Heilung bewirken. Ich finde das übrigens auch sehr gut, weil das hält uns auf dem Teppich. Aber wir haben den, der in der Lage ist zu heilen und jeder Not zu begegnen. Und er ist angewiesen auf dich und mich. Jesus ist unterwegs mit uns, mit seinem Volk, ob wir nun als Go-Team, als Straßenkirche oder als Einzelne evangelistisch-missionarisch unterwegs sind. Da ist Jesus auf der Suche nach denen, die aus ihrer Not, aus ihrem Elend heraus wollen, denen, die zerschunden und zerschlagen sind, um Heilung und Wiederherstellung in ihr Leben zu bringen. Jesus ist voller Mitleid mit denen, die draußen sind. Von Jesus wird uns gesagt in Matthäus 9, es war, als wenn die Eingeweide ihn herausgerissen wurden, so schmerzte es ihn, weil er sah die Menschen um sich herum, und dann steht etwas Interessantes, sie waren wie solche, denen man das Fell über die Ohren gezogen hatte. Und da sah Jesus den coolen Geschäftsmann, der vielleicht in seinem Amtsdress oder seinem Geschäftsdress dort unterwegs war. Da war vielleicht die wunderbare, wunderschön geschmückte Frau. Da waren Menschen, wo man sagt, boah, äußerlich, die sehen so toll aus, die sind aber gut gestylt. Mensch, so möchte ich auch aussehen. Und Jesus sagt, egal welchen Menschen du dir anguckst auf dieser Erde, ein Mensch, der ohne Gott, ohne Christus lebt, ist ein armer Mensch, dem man das Fell über die Ohren gezogen hat, der in großer Not, in großem Elend ist. Und Jesus will, dass wir als Gemeinde, als Gläubige in diesem Land uns um diese verlorenen Menschen, um diese Menschen, die unter die Räuber gefallen sind, kümmern. Das Fell über die Ohren gezogen, so heißt es da in Matthäus 9, wenn man den Grundtext anschaut. Und wir haben eine Welt voller Menschen, die unter die Räuber geraten sind. Wenn du durch die Straßen unserer Stadt gehst, wenn du in die Wohnblocks gehst, dann ist unsere Erde angefüllt und unser Land und unsere Marktplätze und Städte sind angefüllt mit Menschen, die geschunden sind, die unter die Räuber gefallen sind. Denn jeder Mensch, der ohne Christus lebt, jeder Mensch, der gottlos in dieser Welt lebt, ist ein unter die Räuber gefallener und unterschiedlich vielleicht auch verletzt. Jesus möchte, dass du und ich zu diesen Menschen gehen. Zu allen Menschen gehen. Er hat uns gesandt zu allen Menschen. Und sucht die, die sich finden lassen, solche, die sich retten lassen wollen. Es gibt ja auch solche, die lehnen ja Gott ab. Ich brauche keinen Gott. Und sie bleiben in ihren Verwundungen und Verletzungen und fristen ihr Leben, ihr Dasein, selbst wenn es in einer oberen Chefetage ist. Ohne Christus ist das ganze Leben ein Leben mit Schmerz und mit Leid und mit Arroganz. Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Wenn du und ich unterwegs sind, die gute Nachricht verkündigen, dann und jemand diesen zulässt, dass du ihn aufhebst. So möchte ich es mal sagen. Jemand lässt zu, dass du ihn aufhebst und ihn führst. Dann beginnt Jesus in diesem Menschen ein ganz, ganz wunderbares Werk. Du hast Worte, du betest mit jemand, du sprichst mit jemand, aber Jesus, er kommt und er gießt himmlisches Öl, himmlischen Wein in die Wunden, in die Verletzungen der Menschen. Und dann hilft Jesus so einem Menschen auf die Beine. Du kannst eine zerstörte, zerschlagene Seele als Mensch nicht wiederherstellen. Unsere Psychologen, unsere Psychiater versuchen, die Menschen mit ihren kaputten Seelen irgendwie wiederherzustellen, heil zu machen. Und sie können es nicht. Das einzige Mittel, das da bleibt, ist Gesprächstherapien und wieder Medikamente und nochmals Medikamente. Aber keine Hilfe. Und wir, egal wie sehr wir uns mit lieblichen oder unlieblichen Worten bemühen würden. Wir können keine kranke Seele heilen. Wir können vielleicht mal eine Not lindern. Aber wir sind ja nicht alleine unterwegs. Wir sind unterwegs mit dem, der der Heiler ist. Wir sind mit dem unterwegs, der sagt, du sprichst zu diesem Menschen, du holst diesen Menschen. Und Jesus sagt, es ist gut, dass du mich zu diesem Menschen, der unter die Räuber gefallen ist, hingetragen hast. Ich werde diesen Menschen Öl und Wein in seine Wunden gießen. Ich werde seine Wunden reinigen. Aber er braucht dich. Jesus hat keinen Körper in dieser Welt. Er ist nicht sichtbar. Und deshalb hat er sich entschieden, ich möchte aber sichtbar sein, und hat sich entschieden. Und er sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Die Gemeinde ist mein Körper. Du und ich, wir gehören zum Körper Jesus. Wenn diese Welt, wenn Menschen um uns herum überhaupt Jesus sehen können, dann ist es, indem sie uns anschauen, uns sehen. Und dann ist die Frage, was sehen sie? Paulus sagt von den Gläubigen in seinem Umfeld, er lobt sie, er sagt, ihr seid der Brief Christi. Alle Menschen lesen an euch, dass ihr wie der Christus seid. Und das ist die Herausforderung, was die Menschen an uns lesen. Aber wir, Jesus sagt, gib mir deine Füße und trag mich hinaus zu den unter die Räuber Gefallenen. Gib mir deine Hände, lege sie auf die Kranken, damit mein Öl und mein Wein, meine heilende Kraft in diese Menschen fließt und sie gesund werden. Egal wie oft ich einen Kopf betatsche, egal wie oft du Hände in die Hand nimmst, du kannst keine Seele gesund machen. Aber weil Jesus in dir ist, werden die Seelen geheilt. Du bist der Kanal, das Transportmittel. Und Jesus kommt und er nimmt diesen Verwundeten, reinigt die Wunden und er fängt an, diesen Menschen zu therapieren. Wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, wir lesen ja oft, er heilte sie. Oft steht dann auch einfach dieses Wort, er therapierte sie. Es begann ein Prozess von Heilung und Wiederherstellung. Sehr oft erleben wir auch ein Wunder spontan, dass jemand einfach geheilt wird und spontan die Heilung eintritt. Oft ist es Therapie, manchmal auch über Stunden, manchmal haben Menschen auch über Minuten. Auf einmal merken sie, oh, es geht, zack, zack, komme ich in Wiederherstellung. Wir haben das immer wieder hier ja auch erlebt und auch in der Vergangenheit. Aber jetzt macht Jesus etwas. Diesen Jesus, den wir zu den unter die Räuber Gefallenen hingetragen haben. Dieser Jesus, der dadurch die Gelegenheit bekam, diesen Menschen in einen Heilungsprozess und Wiederherstellungsprozess zu nehmen. Dieser Jesus sagt, dir Gemeinde vertraue ich jetzt diesen Menschen, den ich gereinigt habe und dessen Wunden ich gereinigt habe. Dir vertraue ich diesen Menschen an. Du sollst als Gemeinde dieser Wirt sein. Wenn er sagt, er übergab ihm den Wirt. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann übergibt Jesus diesen Menschen der Gemeinde. Er übergibt diesen Menschen dir und mir. Und er sagt, du bist jetzt verantwortlich für diesen neuen Menschen, der in einen göttlichen Heilungsprozess hineingekommen ist. Du musst wissen, wie wir es gelesen haben, Jesus tat Öl in seine Wunden und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Die Gemeinde ist diese Herberge. Wir in dieser Herberge sind der Wirt und die Wirtin, die verantwortlich sind, damit diesem Menschen in der Gemeinde gedient wird. Und wehe uns, wenn die Gemeinde zu einem Ort der Bedrohung wird, wenn die Gemeinde zu einem Ort wird, in dem Menschen Angst haben müssen, Fehler zu machen. Wehe uns, wenn die Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen, die gerade dem den Räubern entflohen sind und der neue Räuber fallen, die im christlichen Gewand einherschreiten. Wehe uns, wenn wir unsere Begierde und unsere Lust an den Menschen ausleben und sie wieder in neue Nöte und Bedrängnisse leben oder indem wir sie prügeln und dahin bringen wollen, gewisse Moralvorschriften zu erfüllen, gewisse Ordnungen einzuhalten, statt einen Prozess von Wachstum und Wiederherstellung zuzulassen. Denn wir alle sind ja schließlich im Glauben gewachsen und sind nicht auf einmal von einer Minute zur anderen die perfekten Heiligen geworden. Hallo? Die Gemeinde ist kein Prügelort, weder durch Worte noch durch irgendein anderes Wort, sondern die Bibel sagt, wenn Menschen zu uns kommen, dann sollen sie die Freundlichkeit Gottes kennenlernen. Dann sollen sie die Liebe Gottes kennenlernen. Und sie sollen nicht in eine neue Bedrohung kommen und in eine neue Einengung ihres Lebens. Gemeinde soll sich um diese Menschen kümmern, sagt Jesus. Wir sind in dieser Herberge. Die Gemeinde ist die Herberge, in die Jesus die Kranken hineingibt. Die unter die Räuber gefallen sind. Und er sagt, du, lieber Wirt, liebe Wirtin, bitte kümmere dich jetzt um diesen, den ich in deine Gemeinde geschickt habe. Kümmere dich um diesen, den ich in deine Gemeinde gestellt habe und bringe ihn Gesundheit. Sich um Menschen kümmern heißt, ihnen Schutz zu gewähren. Das heißt, für sie einzustehen. Das heißt, Gemeinde soll Familie sein. Dass wir den Menschen zeigen, hier, geht es nicht um Religion. Hier geht es nicht um irgendwelche starre Forderungen von Religion oder Gesetzesabläufen. Hier geht es um Leben. Hier geht es um Beziehung. Hier geht es um Familie. Hier in der Gemeinde ist ein Ort, ist eine Herberge, in der du gesund werden kannst. Heilung in der Gemeinde, Therapie in der Gemeinde. Nicht, dass Menschen kommen und Jesus hat angefangen, sie zu therapieren und wir sie in einen neuen, nicht guten Zustand hineinbringen. Gemeinde ist ein Therapiezentrum. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen wirklich heil werden können. Wo wir auch zulassen müssen, dass eine Heilung länger dauert. Nicht jeder wird in jedem Maß immer sofort irgendwo heilen. Manchmal ist jemand da, der hat vielleicht ganz schnell die Kurve in seinem Leben gekriegt, um es mal einfach zu sagen. Und die Gnade Gottes war wirksam in ihm. Und dann sind wir geneigt, wenn wir einen Fall von super schnell Wachstum sehen, alle müssen so wachsen. Aber du weißt, nicht alle wachsen gleich. Nicht alle Babys kommen nicht mal gleich groß auf die Welt. Sondern sie haben unterschiedliche Größe. Und so unterschiedliches Wachstum in unserem Glauben. Und der Herr möchte, dass wir das zulassen. Dass wir zulassen, dass Menschen wachsen können. Dass Menschen heil werden können. Ja, wir wollen, dass sie straighte Jünger werden. Wir wollen, dass sie in Jüngerschaft laufen. Aber hüten wir uns davor, dass unser Druck von Jüngerschaft nicht zu einem neuen Schwert wird, das Menschen wieder neu verletzt. Wir müssen Wachstum zulassen und wir müssen auch in Gemeinde zulassen, dass jemand sagt, ich entscheide mich, ich will nicht essen, ich will nicht wachsen. Auch das müssen wir aushalten. Wie ein Klient, der im Krankenhaus liegt, ein Patient und seine Suppe nicht essen will. Und egal, wie sehr sich die Schwester auch noch müht und sagt, essen wir noch ein Süppchen. Der Kranke müsste nur sagen, essen Sie, ich nicht. Essen wir noch ein Süppchen. Nein, so, verstehe, wir müssen das aushalten können. Ohne zu sagen, du bist jetzt so lange bei, nein, wir sollten es Gott überlassen. Jesus, dann die andere Frage, die aufkommt, werden wir uns da nicht übernehmen, wenn wir auf einmal so viele unter die Räuber Gefallene bekommen? Alles in unserer Welt schreit nach Erweckung. Alle sagen, wir wollen, dass die Menschen in Scharen in die Gemeinden strömen, dass sie in Scharen auf die Plätze kommen und Jesus erleben. Das heißt, Scharen von unter die Räuber Gefallenen erscheinen. Wollen wir uns die Mühe machen, sie mit Jesus in einer göttlichen Therapie zu begleiten? Ja, das ist nämlich, wenn viele Menschen sich bekehren, durchaus so dann der Fall. Jesus sagt, Jesus ist der barmherzige Samariter und er zeigt es uns an diesem Bild. Was mir sehr auffällt, was für Kosten kommen auf uns zu, wenn wir uns auf einmal um so viele Menschen kümmern müssen. Wir müssen vielleicht mehr Leute einstellen, vielleicht in einer Gemeinde, vielleicht müssen wir Teiljobs schaffen, um das zu bewältigen, um Menschen in der Gemeinde zu begleiten und zu dienen. Wer will das alles bezahlen? Ich finde das so toll, dass Jesus das hier so klar macht. Wenn mehr Kosten entstehen, ich werde dafür aufkommen. Ich glaube, dass das gar nicht das Problem ist, wer bezahlt. Weil wenn wir nämlich im Auftrag Gottes laufen, dann haben wir jemanden, der bezahlt. Und außerdem steht in meiner Bibel, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm widerstatten. Glaub mir, Gott wird dir keinen einzigen Cent schuldig bleiben. Also zu überlegen, wer trägt die Kosten? Er, der den Kranken in die Herberge geschickt hat. Er trägt die Kosten. Er bezahlt und er erklärt, ich bezahle. Am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt, sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme, wenn ich zurückkomme. Das ist das eine an die Gemeinde. Sind wir bereit, Mühen auf uns zu nehmen? Er lud ihn auf sein eigenes Pferd, auf seinen eigenen Esel oder wie auch immer. Er lud ihn auf sein eigenes Reittier. Sind wir bereit, Mühen und Kosten auf uns zu nehmen? Das geht natürlich von unserer Zeit flöten. Ich meine, viele Menschen wollen, dass Scharen zum Glauben kommen. Und wenn man dann manchmal fragt, wer soll sich darum kümmern? Naja, dafür haben wir ja den Pastor. Jesus sagt, du bist berufen. Jeder von uns ist berufen. Jeder von uns ist berufen. Die Aufgabe des Pastors nach der Bibel besteht darin, dich zu unterweisen und dich daran anzuhalten, dass du dich um diese Menschen kümmerst. Das ist schon ein ganz schön herausfordernder Job. Gemeinde als Herberge. Ich möchte mich jetzt aber an die richten, die unter die Räuber geraten sind. Es sind Leute heute Abend hier und es sind auch Leute, die im Internet die Predigt hören. Und egal, wo man mich hört, das sind Leute, die unter die Räuber geraten sind. Vielleicht hast du ein ganz normales Leben geführt. Alles lief gut. Es schien so, als könnte keine Wolke deinen Himmel trüben. Aber auf einmal gab es einen Einbruch in deinem Leben. Ob nun durch andere verursacht, durch dich selbst verursacht. Du weißt es. Du weißt, wie es geschehen ist. Du hast erlebt, an einem normalen Tag war auf einmal nichts mehr normal. Auf einmal wurde alles anders. Unrecht ist dir geschehen, ist dir widerfahren. Menschen, denen du vertraust hast, haben dich bitter enttäuscht, dich sogar hintergangen. Vielleicht haben sie sogar übel über dich geredet. Du bist gemobbt worden. Ja, das kann einen schon zugrunde richten. In Sprüche 11, Vers 9 sagt Gott, mit dem Mund richtet der Ruchlose seinen Nächsten zugrunde. Viele Menschen in unserem Land sind durch die Worte anderer Menschen zugrunde gerichtet worden. Ich weiß nicht, welche Worte man dir zu dir gesagt hat, was man zu dir gesprochen hat. Vielleicht hast du dir einen liebenden, fürsorgenden Vater vorgestellt und gewünscht. Aber er hat dich mit Worten verletzt und dich malträtiert. Er hat dich nicht geachtet wie eine Tochter. Er hat dir nicht Gutes zukommen lassen. Ich weiß, ich in meinem Leben als Kind, ich bin so in einer Situation aufgewachsen, wir waren 5 Kinder und sind 5 Kinder. Aber es gab bei uns immer 2 Klassen. Die einen, die mein Vater mochte, die auch alles bekam. Aber da gab es zwei. Drei waren im guten Level. Aber da waren zwei. Ich, der Älteste, und meine Schwester, von den drei Schwestern die Älteste. Mein Vater hat keine Gelegenheit ausgelassen, um uns zu tyrannisieren, zu drangsalieren. Die meine Lebensgeschichte kennt, ihr wisst, wie es war. Bis hin, dass er mich einfach im Stall angebunden hat und ausgepeitscht hat. Er war ein sehr zorniger Mann. Und eins hat er mir klar gemacht. Er hat mir klar gemacht, dass ich nichts tauge, dass aus mir nichts wird und dass ich sowieso die Niete bin. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber da haben Menschen zu dir Worte gesprochen, Worte, die gemein waren, die hart waren, die verletzend waren. Und irgendwie, vielleicht war das der Schubs, der letzte Stoß von anderen erlebten Unrecht oder Unheil, vielleicht auch Dingen, die du selber dir zugefügt hast. Aber auf einmal warst du am Boden. Vielleicht bist du auch jemand, der sich von Räubern auf Abwege locken ließ. Räuber gibt es viele. Da sind Menschen, die Räuber sind und die kommen und die dich dazu verführen wollen, in einen Lebensstil zu gehen, der nicht gut ist, einen Lebensstil zu beschreiten oder einen Lebensweg zu beschreiten, der dein Untergang wird. Aber irgendwie hast du nicht die Kraft gehabt, dich dagegen zu wehren. Vielleicht war es auch die Verlockung der eigenen Begierde oder auch der Lust oder man muss halt mal was ausprobieren und vielleicht hat man dir auch gesagt, einmal ist keinmal. Wie auch immer es ist, aber du bist zu einem Räuber gefolgt. Jesus sagt, der Teufel ist ebenso solch ein Räuber. Er geht umher und er sucht, wen er verschlingen kann. Und Jesus sagt, der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder und ein Lügner. Und Jesus sagt, er kommt nur, um zu schlachten, zu bestehlen, umzubringen. Er möchte dich bestehlen. Er möchte dein intaktes Leben kaputt sehen. Er möchte dich am Boden sehen. Er möchte dich hilflos sehen. Er möchte dich sehen als einer, der von Räubern niedergemacht ist. Und hoffentlich kommt keiner vorbei und hilft dir auf. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute Abend. Und wo auch immer du mir zuhören magst, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der barmherzige Samariter, Jesus ist hier und dieser Jesus wird heute in dein Leben eintreten und dieser Jesus wird heute Abend kommen und er wird Öl und Wein in deine Wunden gießen und du wirst wiederhergestellt werden. Und er wird dich der Pflege und Obhut der Gemeinde Jesu Christi überlassen und übergeben. Und er wird der Gemeinde sagen, kümmere dich in aller Liebe und Sanftmut und auch mit göttlicher, geistlicher Hingabe um diese Menschen, die ich dir anvertraue. Du bist in diesen Gottesdienst gekommen und du hörst im Internet diesen Gottesdienst, diese Predigt. Du hörst es und ich habe dir zu sagen und ich sage dir, der Herr sagt, deine Stunde der Wiederherstellung beginnt heute. Vielleicht hast du dich von Räubern auf Abwege locken lassen und du hast selber angefangen, Unrecht zu tun. Von einem Opfer, das du vorher warst, auf einmal wurdest du zum Täter. Man hat dich mit Worten verletzt. Und du hast andere mit Worten verletzt. Sprüche 19,9 sagt, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Und wer Lügen hervorbringt, geht zugrunde. Du musst wissen, wenn du andere Menschen belügst oder manipulierst, dann beschreitest du den Weg des Untergangs. Die Schrift sagt, wer Lügen vorbringt, Lügen schnaubt, aushaucht, und ihr wisst, wir sind manchmal so schnell, wir schnauben aus so, die ist viel schlimmer als ich. Ich will ja nichts sagen, was er gemacht hat, aber das müsst ihr wissen, schlimmer ist er. Und du hast ein übles Gerücht in die Welt hineingesetzt. Und auf einmal schauen andere Menschen diesen Schäl an und sagen, was stimmt wohl bei dem nicht? Und sie meinen, sie hätten einen Forschungsauftrag zu ergründen, was da wohl nicht stimmen könnte. Aber diesen Forschungsauftrag habe ich nicht in der Bibel gefunden, dass wir so einen vom Herrn bekommen haben. Aber deine Worte, die du hervorgebracht hast, sie haben andere zugrunde gerichtet. Und du richtest dich dadurch selber zugrunde, denn wer Lügen verbreitet, richtet sich selber zugrunde. Sprüche 21, Vers 28 sagt ein kurzes Statement. Eine Lügenzunge wird zugrunde gehen. Wir denken immer, das muss sofort passieren. Da muss der Blitz kommen und einschlagen und ihn treffen. Oh nein, Gott ist auch für die, die andere zugrunde richten. Er ist auch ihnen gegenüber milde und voller Güte. Und er will, dass sie zur Umkehr kommen. In der Bibel ist diese Frage gestellt, warum schweigt Gott so lange zu Situationen? Warum schweigt er so lange zu dem, was man mir antut? Man muss fragen, warum schweigt er so lange zu dem, was du anderen antust? Verstehen, wir sind irgendwo im Leben schuldig geworden. Und er sagt, es ist Gottes Güte, die wartet und wartet in der Hoffnung, dass du und ich zur Umkehr kommen. Eine Lügenzunge wird zugrunde gehen. Andere haben ihren Teil dazu beigetragen, dass du Richtung abwärts, Richtung zugrunde gehen kannst. Du hast es bei anderen gemacht, du hast gesündigt. Und die Bibel sagt, Sünde richtet immer zugrunde. Sünde richtet immer zugrunde. Hosea 13, Vers 9 heißt es, es hat dich zugrunde gerichtet, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Es hat dich zugrunde gerichtet. Wenn jemand zugrunde gerichtet wird und zugrunde gerichtet ist, dann ist er einer, der unter die Räuber gefallen ist. Aber ich habe die gute Nachricht für dich. Der Herr Jesus Christus, der einmal der Richter der ganzen Welt sein wird, er ist im Moment der Retter dieser ganzen Welt und er sagt, ich komme heute Abend nicht, um dir eine Drohung zu geben oder Gericht zu geben. Ich bin hier, um dich, der du unter die Räuber gefallen bist, egal ob verschuldet durch andere oder selbst verschuldet. Ich bin hier, um Öl und Wein in deine Wunden zu gießen und dich wiederherzustellen. In Hesekiel sagt der Prophet Hesekiel, die Seele, die sündigt, wird sterben, unausweislich. Im Neuen Testament erklärt Gott, die Sünde bezahlt ihre Klienten immer mit Tod. Der Sünde soll, der Sünde Lohn, das, womit Sünde bezahlt. Sünde wird dich nie mit Glück bezahlen. Sünde wird dich nie mit dauerhafter, ewiger Liebe bezahlen. Sünde wird dich nie bezahlen mit überschäumender Freude. Sünde wird, selbst wenn sie dir kurzweilig einen Genuss von Freude vielleicht verschafft. Und die Bibel sagt, Sünde macht ja auch Spaß. Ich meine, warum sündigt man dann ja auch? Sünde macht ja auch Spaß. Aber bis die Sünde einen auf einmal beherrscht und man nicht mehr rauskam und du dann liegst und sagst, ich kann mir nicht mehr selber helfen. Und Gott sagt, die Sünde bezahlt immer mit Tod. Die Folge, wenn wir sündigen, in uns, unsere Seele wird verletzt und sie wird krank und sie wird kränker und kränker. Wir haben über 25% der deutschen Bevölkerung, die psychologische oder auch psychiatrische Hilfe benötigen. Das ist ein Viertel unserer Bevölkerung. Da sind viele, die zerschunden sind und zerschlagen sind. Wir haben Halloween in der kommenden Woche. Und wenn du dann schaust, was für ein grausames Fest dort stattfindet. Es ist erschreckend. Die Geschichte sagt oder eine Legende sagt, dass es irgendwie mal so einen Riesenwurm da gegeben hat, der die Bevölkerung um den Frankenstein tyrannisierte. Und das Einzige, womit man dieses Urgetüm besänftigen konnte, war mit zartem Fleisch von Jungfrauen. Das heißt durch Menschenopfer. Das ist das, was ursprünglich mal im Bereich dieses Berges war. Die Einladungen, die da sind, Horror zu erleben. Du kannst im Internet, kannst du Tickets buchen. Dann kommst du an diesem in dieser Halloween-Zeit auf dem Frankenstein in einen bestimmten Raum. Und die Ticketverkäufer versprechen dir, wenn du in diesen speziellen Raum kommst, hast du eine persönliche Begegnung mit Satan. Das versprechen sie. Buche dieses Ticket, kauf dieses Ticket und du wirst eine persönliche Begegnung mit Satan in diesem Raum haben. Es ist begrenzt, für begrenzte Teilnehmerzahl dort hineinzugehen. Die vielen Menschen, die durch Horror und auch durch Horrorfilme in ihrer Seele krank sind. Die Folge nach so einem Event auf dem Frankenstein wird sein, dass die Psychologen und Psychiater wieder mehr zu tun haben werden mit Menschen, die krank sind. Die Folge wird sein, dass Menschen wieder mehr die Seelsorge-Hotlines bestürmen und sagen, ich habe Angst. Ich habe manchmal täglich Gebet mit Menschen, die ihr Haus nicht mehr verlassen, die Angst haben, irgendwo unter Menschen zu gehen. Ich habe am Telefon Menschen, die über Jahre nicht mehr an die Öffentlichkeit getreten sind. Und ich sage, wie ist das passiert? Was ist geschehen? Ich habe mich früher solchen Horrorszenarien ausgesetzt. Und ich habe jetzt so Angst und so Schrecken, wenn ich meine Wohnung verlasse, dass ich umgebracht werde. Da sind Menschen, die bangen um ihre Familien. Und sie haben aufgrund dieser Horrorfilme und Horrorszenarien, die sie sehen, sie rufen an, Pastor Erike, können Sie mal beten für mich? Ich habe gerade die Riesenangst, meine Kinder werden jetzt ermordet werden. Meine Eltern werden ermordet werden. Nöte, die da draußen sind. Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Und Menschen, die auch in diesen Tagen wieder massiv aus diesem Frankenstein-Event hervorgehen werden. Mit Verletzungen und mit geschundener, kaputter Seele. Mit Angst und Schrecken in ihrer Seele, der sie nachts nicht zur Ruhe kommen lässt, nicht schlafen lässt. Es sei denn, es werden starke Medikamente genommen. Ja, die Seele wird verletzt, die Seele wird krank. Der Körper wird krank. Der Psalmist klagt über seinen eigenen Zustand. Er ist abgewichen von Gott und ging absolut in Sünde. Und er stoppt es nicht. Er lief immer weiter in sein Unheil. Und eines Tages, er schreibt, es ging mir so furchtbar, es war so schlimm. Er sagt, nichts Heiles ist mehr in meiner Seele und nichts Heiles ist mehr in meinem Körper. Er sagt, meine Wunden stinken. Er hatte aufgrund seines verkehrten Lebens, hat er sogar Eiterbeulen am Körper gekriegt. Er sagt, diese Eiterbeulen stinken, man meidet mich. Meine Angehörigen können meinen Gestank nicht mehr ertragen und meine Freunde und Angehörige meiden mich. Epheser 4,22 erklärt Gott, ein gottloser Lebensstil, ein gottloser Lebenswandel richtet Menschen früher oder später immer zugrunde. Wenn ich dich jetzt hier stehen lasse, dann würde dir das ja nicht wirklich helfen. Und ich habe es ja auch schon angeklungen oder anklingen lassen, was der Herr tun möchte. Der Herr sagte in der Vorbereitung, sage ihnen, sage jedem, der hier ist, ich bin heute Abend hier als der barmherzige Samariter. Ich bin heute Abend hier als der, der deine Wunden reinigt, der deine Seele wieder heilt, der deine Sünden vergibt. Am Kreuz von Golgatha habe ich bezahlt für deine Schuld, für deine Sünden. Er ist der barmherzige Samariter, der hier ist. Gott ist so gewaltig, so stark in seiner Liebe, in seiner Größe. Wenn wir in das Buch Mose reinschauen oder in die Bücher Mose reinschauen, dann stellen wir fest, dass das Volk Israel immer wieder diese Neigung, diese Tendenz hatte, Gott zu verlassen, Götzen zu dienen, in Unmoral, Unzucht, Hurerei, Homosexualität und so weiter hineinzugehen. Immer und immer wieder. Und Gott in seiner Güte, in seinem Erbarmen hatte Geduld und Geduld und Geduld. Aber er sprach auch immer wieder Warnungen aus. Er sagt, dieser euer Lebensstil, wird euch eines Tages von mir wegbringen. Die Folge wird sein, dass ihr euer Land, in das ich euch gestellt habe, verlieren werdet. Und wir wissen, wie die Geschichte gewesen ist. Vor fast 2000 Jahren wurde Israel aus seinem Land vertrieben. Es wurde zerstreut über die ganze Welt. Überall wurden sie verfolgt. Gott hat gesagt, man wird euch hassen, man wird zwar keinen Grund haben, man braucht auch keinen Grund, man wird euch ganz einfach hassen, weil ich einmal meine Hand auf euch gelegt habe. Und weil ich durch euch eine Nation in dieser Welt haben wollte, an der Menschen erleben und feststellen können, es gibt einen lebendigen Gott. Und der Herr hat heute die Gemeinde, seinen Körper, wir, die Gemeinde sind sein Körper, egal aus welcher Nation sie bestehen, ob es nun Israeliten sind oder Menschen aus anderen Nationen. Wir sind nach Gott ein Leib, ein Körper, durch den er sich offenbart und durch den er sich präsentiert und darstellt. Aber er hatte Israel gewarnt, ihr werdet zerstreut werden, unter alle Völker. 5. Mose 4, 27 bis 32. Ich lese euch mal diesen Abschnitt. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Vielleicht für die, die es aufschlagen wollen. 5. Mose 4, 27. Das kannst du in deiner Bibel anmalen. Denn das zeigt, da wird uns unser großer, wunderbarer Herr und Gott und Vater gezeigt. Und der Herr wird euch unter alle Völker zerstreuen lassen, sagt er ab Vers 27. Ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein, also wörtlich wenige gezählte Männer unter den Nationen, wohin der Herr euch führen lassen wird. Sünde führt uns immer in die Gottesferne. Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Dann werdet ihr, und jetzt hör gut zu, dann werdet ihr dort, fern von Gott, in der Bedrängnis, in dem Zustand unter die Räuber gefallen. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, du wirst ihn suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist. Und wenn all diese Dinge dich treffen, und wir sprechen davon, dass ihnen all das wieder vorfuhr, aufgrund dessen, weil sie Gott verlassen haben. Selbst der Holocaust, den sie erlebt haben in unserem Volk, war eine Folge ihres Ungehorsams zu Gott, was natürlich nicht rechtfertigt, dass unsere Nation so etwas getan hat. Sie wird ihre eigene Verantwortung dafür übernehmen und tragen, und hat sie auch. Im großen Maße, obwohl das immer ja noch gar nicht so abgeschlossen ist, weil es ja immer wieder auch im Einzelgespräch um Vergebung und Wiederherstellung, um Sinnesänderung geht. Vers 30 nochmal, wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum Herrn, deinen Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten, und er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat, und vom einem Ende des Himmels bis zum anderen kannst du es fragen, ob je eine solch große Sache geschehen oder ob dergleichen je gehört worden sei, dass ein persönlicher Gott mit seinem Volk persönlichen Umgang hat. Wo ist es geschehen, dass so ein gnädiger und barmherziger Gott war? Jeder andere Götter, der sagt, du musst opfern, du musst noch mehr geben. Wenn ich daran denke, an den Hindu, von dem ich las, der eine Tankstelle ausgeraubt hatte. Und er ging zu seinem Hindu-Priester und sagt, wie kann ich diese Tat sühnen? Ich fühle mich schuldig. Er war kein Christ und ist danach auch, soweit ich weiß, kein Christ geworden. Das war vor Jahren einmal in einer Zeitschrift geschrieben. So, und er geht zu diesem Hindu-Priester, und der Hindu-Priester sagt, du musst ein Opfer bringen mit deinem Körper. Und er gab ihm riesige Fleischhaken. Und diese Fleischhaken, in jeden der Fleischhaken kam eine Orange aufgespießt. Und dann sagt er, und jetzt spieße diese Fleischhaken mit der Orange überall in deinen Körper. Und dann tanze und tanze und tanze. Du wirst Schmerzen haben, aber tanze, bis du in Ekstase umfällst. Und wenn du dann in Ekstase umfällst, dann werden die Götter dir vergeben. Welch ein grausames Spiel. Unter die Räuber gefallen und beim nächsten Räuber gelandet. Und deshalb sagte ich am Anfang, ich hoffe nie, dass Menschen vom Räuber losgekommen sind und dann in der Gemeinde wieder Räuberei erfahren. Frage doch, wenn du dort rufen wirst, beachte, sie waren es doch selber schuld. Genau wie du und ich in unserem Leben, was wir gemacht haben, wir selber tragen die Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung. Aber da ist Gott nicht der mit der Knute, mit dem Schwert dasteht, mit dem Fallbeil da ist, sondern er sagt, ich bin da, dein barmherziger Samariter, und ich werde deine Wunden reinigen. Ich werde Öl in deine Wunde gießen und ich werde Wein in deine Wunde gießen und ich werde dich gesund machen. Du wirst heute vom Herrn selber in einen Prozess von Heilung und Wiederherstellung erleben. Manche werden heute Abend hier, während sie hier vorne sind, erleben, wie Gott spontan in ihre Seele hineinkommt und in ihre Seele hineingreift. Und du wirst hier vorne, während wir beten, wirst du merken, wie Linderung, wie Wiederherstellung in deine Seele kommt. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Und er ist hier heute Abend. Er ist hier heute Abend. Und er tut seine Werke. Sein Hauptgeschäft ist die Wiederherstellung und Heilung von Menschen. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er will, dass sie gerettet werden, dass Menschen heil werden. Öl und Wein goss er in die Wunden. Ich habe es noch mal aufgeschrieben, das Öl, Elaion, sagte schon ursprünglich nur Olivenöl. Und Elaion Agaliatheos bezeichnet die belebende und beglückende Wirkung auch des Heiligen Geistes, der durch das Öl versinnbildlich wird. Gott, wenn du heute Abend hier bist und du sagst, Herr, ja, ich bin so einer, der unter die Räuber gefallen ist, aber heute nehme ich deine Reinigung und Heilung in Anspruch. Dann wird der Herr dich nicht nur heilen, sondern dann wird er selber auch das Öl der überschäumenden Freude in dich hineingießen. Der Heilige Geist wird kommen heute Abend in dein Leben und er wird wieder Glück in dein Leben bringen, nicht menschliches Glück. Der Heilige Geist wird kommen heute Abend und er wird Frieden in deine Seele bringen. Und Jesus sagt, den Frieden, den ich gebe, das ist nicht wie ein Friede in der Welt, ist vergänglich. Morgen ist es wieder alles vorbei. Sondern er sagt, mein Friede, das ist ein übernatürlicher Friede. Meinen Frieden gebe ich euch. Warum kann er das so sagen? Weil er selber einen Namen hat, nämlich der Friedefürst. Und der Friedefürst kann weitergeben, was er hat, Frieden. Du brauchst Frieden für deine Seele. Heute Abend wird überschäumende Freude und Frieden in deine Seele kommen. Du wirst erfahren, was Wiederherstellung vom Himmel bedeutet und wie es geschieht. Du wirst natürlich Menschen erleben, die mit dir beten. Aber versteh mal, es ist nicht der Mensch, der das heilt. Hier ist der unsichtbare Gott. Hier ist der unsichtbare Jesus, hier ist der unsichtbare Herr und er wird ganz einfach durch seine Kanäle fließen und die überschwimmende Freude, der Heilige Geist, der Friede Gottes, Glück wird wieder in dein Leben hineinfließen und deine Wunden werden geheilt werden. Dieses Öl bedeutet auch Licht zu haben. Du bist bisher vielleicht umhergedappt und wusstest gar nicht, wo geht's überhaupt lang in meinem Leben? Du bist vielleicht orientierungslos geworden aufgrund all der Dinge, die dir widerfahren, zugestoßen sind oder die du dir auch selber zugefügt hast. Aber der Herr sagt, heute Abend werde ich wieder Licht in deine Seele und nicht nur Licht in deine Seele, ich werde Licht in deinen Geist geben. Dieses Öl, dieses Elaion, damit wurden Öllampen befüllt, damit sie Licht spendeten. Die Bibel sagt, dass unser neugeborener Geist, unser Geist, eine Lampe des Herrn ist. Vielleicht bist du in deinem Geist müde geworden. Vielleicht bist du in deinem Geist befleckt worden. Vielleicht hast du Dinge als Gläubiger und Wiedergeborener zugelassen, in dein Leben hineingenommen, was deinen neugeborenen Geist verletzt hat. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Heilige Geist wird heute Abend da reinkommen und der Heilige Geist wird da, wo Finsternis war, Licht reinbringen. In deinem Geist wird es wieder leuchten. Du wirst wieder klar sehen können. Öl und Wein galten auch als schmerzlindernd. Der Herr sagt, du hast manche Schmerzen erlebt, aber ich werde heute den Schmerz deiner Seele stillen. Erst hier, auf übernatürliche Weise, gegenwärtig. Außerdem wurde Öl zur Krankensalbung verwendet. Wenn wir dich heute Abend dann auch mit Öl salben werden, für die, die das möchten, dann wird der Herr etwas tun. Überschäumende Freude, das Öl der überschäumenden Freude. Der Heilige Geist wird in dein Leben kommen. Licht wird wieder da sein. Du wirst wieder klar sein. Öl und Wein, dass der Heilige Geist wird kommen und Schmerz. Du wirst merken, wie dein Schmerz aus deiner Seele verschwindet. Öl und Wein galt noch als Grundnahrungsmittel. Der Herr sagt, du wirst nach diesem Abend oder wenn du da im Internet es hörst, nachdem du dich Gott so hingegeben hast, du wirst wieder jemand sein, der weiß, was es bedeutet, auf grünen Auen zu gehen und zu frischen Wassern zu kommen. Du wirst wissen, ich bin nicht für das finstere, dürre Tal berufen. Ich bin dazu berufen, wirklich auf grünen Wein und an frischen Quellwassern zu sein. Das ist was, was der Herr tun wird. Und er wird deine Krankheiten heilen. Öl, Jesus sagt, geht hin, salbt die Kranken mit Öl und sie werden gesund werden. So, wenn du heute Abend krank bist, wir werden dich nicht fragen, was hast du, was ist es, sondern der Herr Jesus selber, der hier ist, der anwesend ist, weiß ganz genau, was mit dir los ist. Und während du hier nach vorne kommst und sagst, ich will mit diesem Jesus, mit diesem barmherzigen Samariter jetzt in Berührung kommen, dann wird der Herr dieses Werk an dir tun und dann wird er dich der Gemeinde übergeben. Und wir werden für dich beten und wir werden dich mit Öl salben. Wir brauchen nicht zu sagen, was hast du, wir würden vielleicht viel zerreden, sondern wir wissen, dass der Unsichtbare, der ist hier gegenwärtig und der weiß ganz genau, wo du verletzt bist, wie du verletzt bist. Er weiß auch um deine körperlichen Krankheiten. Er weiß um all diese Dinge. Nichts, sagt die Bibel, ist seinem Blick verborgen. Nichts. Absolut nichts. Er weiß alles. Und ich bin so froh, dass er alles weiß. Weißt du, warum ich so froh bin? Ich mache nicht gern lange Worte beim Beten. Ich bin ja auch sonst nicht so viel beim Reden. Denke ich manchmal. Andere meinen es anders. Aber beim Beten habe ich nicht viel lange Worte. Verstehst du? Beim Beten, weil wir haben erst einen Geburtstagsvers gehabt. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Oder der Herr weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Er weiß, dass du einer bist, der unter die Räuber gefallen bist. Und er sagt, du hast mich noch gar nicht gebeten, als du in diesen Gottesdienst kamst. Hast du nicht gesagt, Herr, ich bin einer, der unter die Räuber gefallen ist. Ich brauche heute Hilfe und Heilung. Aber er wusste, du bist unter die Räuber gefallen. Und er hat gewusst, den schicke ich hierher. Er hat dich hierher geschickt. Und er sagt, ich komme heute mit Öl und weine deine Wunden. Es ist ihm nicht egal, als Israel, und für mich ist das immer so ein starkes Beispiel, wie er mit Israel auch umgeht. Mensch, wir würden doch sagen, so eine Stadt, die gottlos ist und die sich immer gegen Gott empört und erhebt, die sollte doch mal ordentlich einen draufkriegen. Wenn wir in das Buch Hesekiel 16 einschauen, braucht ihr nicht einen aufschlagen, ihr könnt es zu Hause mal lesen, das Kapitel. Da spricht er über Jerusalem und er sagt, Jerusalem, du verhältst dich mir gegenüber wie eine ehebrecherische Frau. Du verhältst dich mir gegenüber, ich habe dir Güte erwiesen. Ich habe dich, als du auf die Welt kamst, dann sagt er, dann habe ich selber deine Geburt begleitet. Ich habe dir die ersten schönen Kleider gegeben. Ich habe dir Kraft für dein Leben gegeben. Aber dann ist diese Stadt stolz, rebellisch gegen ihren Geliebten. Und dann liegt diese Stadt am Boden. Und dann, wenn du das schaust in Hesekiel 16, wenn du es in Ruhe zu Hause liest, dann wirst du feststellen, er spricht zu Jerusalem wie zu einer Tochter. Es ist ihm nicht egal. Und er schreit aus seinem Herzen heraus und ruft, ich will Wiederherstellung. Ich will euch einen Vers daraus lesen aus diesem Abschnitt. Hesekiel 16, Vers 6 sagt er, als sie jetzt aufgrund ihrer ganzen Sünde und Schuld und ihres geistlichen Ehebruches und auch natürlichen Ehebruches der Menschen dort in dieser Stadt, sie lag am Boden. Horch mal, was er sagt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Buch sprach ich, sagt das zweite Mal, bleibe leben. Und dann geht er und fängt ein drittes Mal an. Es ist, als wenn seine ganzen Erbarmungen in ihm aufbrechen. Und er ruft, du in deinem Blut, du in deiner Zerschundenheit, bleibe leben. Der Teufel hatte beschlossen, dich umzubringen. Aber weißt du, der Herr Jesus hat es gemacht, dass du diese Botschaft heute Abend hörst. Der Herr Jesus hat es gemacht, dass du diese Botschaft im Internet hörst. Das hat er gemacht. Weil er hat gesagt, wir werden dem Teufel einen Strich durch die Rechnung machen. Wir werden nicht zulassen und ich werde auch nicht an dir vorbeigehen. Ja, ich sehe, wie du im Elend bist. Ich sehe, wie du blutest. Ich sehe, wie deine Seele blutet. Ich sehe, wie diese Dinge sind. Aber ich bin hier heute Abend, um dich wiederherzustellen. Und ich lade dich ein und die Lobpreiser können nach vorne kommen. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt anfangen, weiter auch, oder das Lobpreisteam einfach anfängt, mit uns Gott anzubeten, dann lade ich alle die ein, alle die, die sagen, ja, ich bin unter die Räuber gefallen. Vielleicht geht es dir nicht wie diesem, der sich nicht mehr selber helfen konnte. Vielleicht kannst du dich noch irgendwie bewegen und irgendwie noch laufen. Vielleicht sagst du irgendwie, auf meinen selbstgemachten Krücken des Lebens bewege ich mich noch vorwärts. Aber ich sage dir, heute Abend ist Jesus hier. Ob du schon am Boden liegst und nicht mehr aufstehen kannst oder ob du mit Krücken hier bist, ganz egal wie du hier bist, ob mit natürlichen oder seelischen Krücken, egal wie du hier bist, der Samariter ist hier. Und er geht nicht vorbei. Er geht nicht vorbei. Und er goss Öl. Er goss Öl in seine Wunden. Er goss Wein in seine Wunden. Und er reinigte sie. Ich kenne keine Religion auf dieser Erde, von der, wo wir lesen in den Büchern der Religionen, dass es einen barmherzigen und gnädigen Gott gibt. Ja, manche Religionen nennen und sagen, wir haben einen barmherzigen Gott. Aber das Einzige, was sie kennen, ist die Knute. Das Einzige, was sie kennen, ist Bedrohung. Und wenn du in andere Religionen hineinschaust, du stellst fest, weißt du denn, wo du hinkommst, wenn du stirbst? Das weiß ich nicht, das wird Gott dann entscheiden. Wir können hier keine Sicherheit haben. Ich kann dir sagen, der Gott des Vaters, des Herrn Jesus Christus, er weiß es, er kennt den Weg. Und er weiß, jeder, der zu mir gehört, wird in Ewigkeit bei mir leben. Diese Garantie kriegen wir schon hier auf der Erde. Wir werden nicht vertröstet bis nach dem Tod. Nein, hier auf der Erde. Heute Abend kannst du Gewissheit haben und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich muss diesen Jesus kennenlernen, dann solltest du auch nach vorne kommen. Dieser Jesus wird dich heute Abend berühren. Heilung und Wiederherstellung wird in deine Seele und auch in deinen Körper kommen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du nicht wie viele andere Menschen mit Verachtung an solchen vorbeigehen, die am Straßenrand liegen, die unter die Räuber gefallen sind. Du gehst nicht mit Verachtung an uns vorbei, an niemanden, sondern du bist dieser barmherzige Samariter. Und ich danke dir für dein Werk, das du heute Abend tust. Danke für Reinigung, danke für Wiederherstellung, danke für Heilung. Herr, Jesus ist hier. Alles ist möglich, Jesus ist hier. Alles ist möglich, Jesus ist hier. Oh, alles ist möglich. Jesus ist hier. Alles ist möglich. Jesus ist hier.